80.
1928 bis 1950. Mistkübel nach Colonia-Art. Die Geschichte unseres Mülls. Funde in steinzeitlichen Siedlungen beweisen, dass die Menschen schon vor Tausenden von Jahren Müllhaufen ansammelten. Diese bestanden allerdings im Gegensatz zu unseren heutigen Bergen aus Plastik und Sondermüll lediglich aus Knochen, Scherben, Asche und organischen, demnach zum Großteil aus biologisch abbaubaren Materialien. Im antiken Rom, damals bereits einer Millionenstadt, waren die Häuser der wohlhabenden und einflussreichen PatrizierInnen bereits mit Badezimmern und Wasserklosetts ausgestattet und verfügten damit über einen Standard, der erst in der Moderne wieder erreicht wurde. In den ärmeren Vierteln der Stadt herrschten allerdings müllentsorgungstechnisch und damit auch hygienisch großstädtisch prekäre Zustände. Die bis zu 7 Stockwerke hohen Häuser verfügten weder über Wasseranschluss noch über Toiletten. Wer nicht gegen Bezahlung die öffentlichen Bedürfnisanstalten benutzen wollte, wir erinnern uns an Dreck 69 und die Geschichte des WCs, der musste seinen Nachttopf in ein Fass im Treppenhaus entleeren. Die Fässer wurden dann in unregelmäßigen Abständen von Müllkutschern abgeholt. Nicht verwertbarer Hausmüll wurde in Rom in große Gruben vor den Stadtmauern geworfen. Nach dem Untergang Roms gab es in den mittelalterlichen Städten im Allgemeinen auch keine befestigten Straßen und keine Kanalisation mehr. Die Dörfer und Städte Europas waren allerdings bis zum 16. Jahrhundert auch noch so klein und bevölkerungsarm, dass es ausreichte, den Abfall außerhalb der Stadtmauern abzulagern. Viele EinwohnerInnen besaßen zudem hinter ihren Häusern Gärten und betrieben dort auch Landwirtschaft. Die Abfälle ließen sich so ohne weiteres auf dem eigenen Grundstück schadlos beseitigen. Als Stadtreinigung wirkten darüber hinaus Schweine, Hunde, Hühner und anderes Kleinvieh, das die Gassen bevölkerte und sich mit Genuss von dem ernährte, was die EinwohnerInnen auf die Straße warfen. Zunehmend kritisch wurde die Situation in den Städten gegen Ende des Mittelalters, als die Bevölkerung ständig weiter anwuchs und die freien Flächen im Stadtinneren überbaut wurden. Gärten verschwanden aus dem mittelalterlichen Stadtbild, Hinterhöfe wurden zugebaut, die Zahl der Stockwerke erhöhte sich und die Straßen wurden für diese neuen Häuserhöhen zu eng. Jetzt überwog die Belastung durch tierische Exkremente bald den Nutzen der Tiere als Abfallvertilger. Die immer katastrophaleren hygienischen Bedingungen führten dazu, dass sich Seuchen rasch und flächendeckend ausbreiten konnten. Besonders die Pest durchzog Europa in regelmäßigen Abständen, wie wir auch schon in Dreck 52 gehört haben. In manchen Städten entwickelte sich ab dem 16. Jahrhundert dann ein Gewerbe, das Straßenreinigung und Abfallentsorgung gegen Bezahlung übernahm. So fuhren mancherorts Gassenmeister mit einem Karren durch die Straßen und brachten die eingesammelten Abfälle zu einer zentralen Sammelstelle. Bauern, die zum Verkauf ihrer Erzeugnisse in die Stadt kamen, waren verpflichtet, von dort eine Ladung Unrat mitzunehmen und so aus der Stadt zu bringen. Auch Sträflinge, Bettler und Prostituierte wurden zur Straßenreinigung und Müllabfuhr herangezogen. Erst im 19. Jahrhundert gelang es unter dem Eindruck der über Europa hereinbrechenden Cholera und der Einsicht in die Übertragung von Krankheiten durch Bakterien, das Mistproblem in strukturierte Bahnen zu lenken. In puncto Abfall wurde erstmals zwischen Fäkalien und Müll unterschieden und die ersten Toiletten wurden in die Häuser eingebaut. Lumpensammler gingen von Tür zu Tür, sammelten abgetragene, zerschlissene Kleidungsstücke und Stoffreste und verkauften sie an Papiermühlen zur Verwertung weiter, genauso wie Eisen und anderes Metall, das dann von Gießereien wieder eingeschmolzen wurde. Müllaufleger fuhren mit Pferdefuhrwerkern die Straßen entlang, die BewohnerInnen brachten ihren Abfall zum Wagen und der Müllaufleger entleerte ihre Mistkübel dann in den offenen Wagen. Durch den hohen Ascheanteil war das eine sehr staubige Angelegenheit. Nicht verwertbare Abfälle landeten bis Ende des 19. Jahrhunderts weiterhin überwiegend direkt in Gruben oder auf Müllhalden oder wurden in rinnende Gewässer gekippt. 1876 entstand die erste Müllverbrennungsanlage in England, 20 Jahre später folgte dann Hamburg als erste deutsche Stadt. In Österreich ging die erste Müllverbrennungsanlage erst im Jahr 1964 in Betrieb, in Wien-Otterkring. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts experimentierten die Großstädte mit speziellen Gefäßen zur Abfallbeseitigung. Nachdem bereits die Stadt Köln ein System für die Abfallentsorgung mit Blechkübeln und Entsorgungsfahrzeugen eingeführt hatte, übernahm die Wiener Stadtverwaltung anstelle der Sammlung des Mülls durch Pferdefuhrwerke dieses System Colonia ab dem Jahr 1918, also nach Ende des Ersten Weltkrieges. Zu bestimmten Terminen wurden seitdem einheitliche, fast staubfreie Abfallsammelbehälter aus Metall mit Deckel aufgestellt, eben die Colonia-Kübel, wie auch der Mistkübel im Technischen Museum einer ist, den wir hier betrachten. Da die Hausparteien trotz diesbezüglicher Vorschriften nicht dazu zu bewegen waren, die Behälter erst kurz vor Ankunft des Sammelzuges auf die Straße zu bringen und nach der Entleerung sofort wieder wegzuräumen, musste ein System entwickelt werden, das von der Mitarbeit der Bevölkerung unabhängiger war. Also wurden die bis ins Jahr 1928 flächendeckend eingeführten Colonia-Blechkübel mit Kippdeckel und einem Fassungsvermögen von 90 Litern in den Innenhöfen der Häuser oder auch im Hausflur an breiten Metallhaken an die Wand gehängt. Von dort konnten sie zur Abfallentsorgung von der Müllabfuhr abgenommen und dort auch wieder unmittelbar nach der Entleerung platziert werden. Der Raum im Hauseingangsbereich wurde dementsprechend als Colonia-Raum und das Entsorgungsfahrzeug als Colonia-Wagen bezeichnet. Die Colonia-Kübel waren bis in die 1950er Jahre im Einsatz. Anfang der 1960er Jahre wurden die runden Kübel vergrößert und später durch große quaderförmige Mülltonnen, ebenfalls aus Blech, ergänzt. Die heutige Variante von Plastiktonnen mit Rädern gibt es erst seit Mitte der 1970er Jahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg fokussierten die Menschen nach Jahren voller Zerstörung und Mangel den Wiederaufbau und das Wirtschaftswachstum. Veränderte Produktionsweisen, technische Errungenschaften und die Erschließung neuer Märkte machten viele Produkte erstmals für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich. Damit stieg auch der Ressourcenverbrauch. Der Energieverbrauch Österreichs zum Beispiel verfünffachte sich von 1937 bis 1970 und natürlich auch der Müll. Die Deponieflächen reichten bald nicht mehr aus. Ab 1950 begannen die österreichischen Bundesländer, die Belange der Müllabfuhr in jeweils eigene Gesetzestexte zu fassen. Doch bis in die 1970er Jahre hinein wurde relativ hemmungslos auch weiterhin Wald und Flur zur wilden Deponie gemacht. In den 1970er Jahren begann man auch in Österreich, dem Umweltaspekt vermehrt Bedeutung zu schenken. Ein eigenes Umweltministerium wurde eingerichtet und Gesetze im Bereich der Abfallwirtschaft wurden auch auf Bundesebene verabschiedet. Seither wird die Abfallwirtschaft zunehmend nicht mehr als rein logistisches oder hygienisches Problem gesehen, sondern im Zusammenhang mit der Umwelt als Maßnahme zum Schutz der Lebewesen und zur Schonung der Ressourcen. Die anfangs als Protestparteien oder Umweltinitiativen gegründeten Grünen sind heute längst etabliert. Umwelt- und damit auch Abfallthemen beschäftigen mittlerweile nicht mehr nur grüne Spinner, sondern Regierungen, Konzerne, Wissenschaft und breite Bevölkerungsschichten, nicht zuletzt engagierte Jugendliche. Mülltrennung, intelligentes Recycling und Kreislaufwirtschaft sind zukunftsweisende Konzepte, um vernünftig mit den wachsenden Müllmengen bei gleichzeitig sinkenden Rohstoffen umzugehen. Unumgänglich wird für die Zukunft der Fokus auf Müllvermeidung liegen müssen, vor allem was schwer abbaubare Materialien betrifft. Plastik braucht zum Beispiel bis zu 450 Jahre, bis es sich vollständig in der freien Natur wieder zersetzt hat. Eine Tatsache, von der auch die Weltmeere ein trauriges Lied singen können, da sie mittlerweile in eben diesem Plastikmüll zu ersticken drohen. Rund 18.000 Plastikteile pro Quadratkilometer Meer ziehen unermüdlich ihre Kreise. Der Müllstrudel nordwestlich von Hawaii ist beispielsweise schon so groß wie ganz Mitteleuropa. Pro Jahr landen etwa 13 Millionen Tonnen Müll im Meer. Das meiste davon ist aus Plastik. 13 Millionen Tonnen. Das entspricht etwa 300.000 LKW-Ladungen voller Müll. Zehntausende Tonnen von Elektroschrott werden jedes Jahr illegal, beispielsweise nach Nigeria oder Indien transportiert. Nicht nur, dass ein Großteil europäischer Güter für wenig Geld in ärmeren Ländern produziert wird, Europa schickt diesen ärmeren Ländern auch noch seinen oft gesundheitsschädlichen Müll zurück. Als ganz spezielles Thema ist hier auch noch der Atommüll anzuführen, für den es auf der ganzen Welt keine einzige Mülldeponie gibt, die wirklich sicher genug wäre, um diesen hochgiftigen und jahrhundertelang strahlenden Müll aufzubewahren. Jeden Tag hungern knapp 1 Milliarde Menschen auf der Welt. In den Entwicklungsländern ist jedes vierte Kind untergewichtig. Gleichzeitig werfen wir alleine in Europa so viel Essen in den Müll, dass es zweimal reichen würde, um damit alle hungernden Menschen auf unserem Planeten zu versorgen. Wir haben uns so daran gewöhnt, zu jeder Tages- und sogar Abendzeit in den Regalen der Supermärkte alles frisch und in Mengen vorzufinden, worauf wir gerade Appetit verspüren, dass wir schon irritiert sind, wenn unser Lieblingsjoghurt mal ausnahmsweise nicht im Regal steht. Wir ziehen dann einen Schmollmund und beleidigt von dannen. Dabei standen zig weitere Joghurtsorten zur Auswahl, die uns sicherlich auch geschmeckt hätten. Und zu Hause schmeißen wir dann das Joghurt in den Müll, weil es entweder das Ablaufdatum erreicht hat oder wir doch keine Lust mehr auf diesen Geschmack haben. Wir leben wie in einem Schlaraffenland, zumindest in den Industrieländern. Täglich stehen viel mehr Lebensmittel in unseren Geschäften und Märkten, als wir überhaupt verbrauchen können. Was übrig bleibt, wird bestenfalls den Tafeln überlassen, ansonsten aber weggeworfen. Von uns, von den Supermärkten, aber auch von den Bauern. Jede zweite Kartoffel, jeder zweite Kopf Salat und jedes fünfte Brot werden aussortiert, bevor sie uns überhaupt erreichen. Auch wenn wir unseren Lebensmittelabfall nicht einfach dorthin bringen können, wo andere hungern, haben wir es doch in der Hand, die Bedingungen für diese Ungerechtigkeit zu ändern. Verantwortungsbewusst einkaufen und auch tatsächlich das verbrauchen, was wir kaufen, bio, jahreszeitengerecht, regional, fair gehandelt, ohne Tierleid, umweltschonend produziert und transportiert, das sind die Marker, die nicht nur zum Klima- und Umweltschutz beitragen, sondern auch ausbeuterische Praktiken der Lebensmittelindustrie und der industrialisierten Landwirtschaft unterbinden und unsere Tonnen nicht überquellen lassen.